Let's go, Thibaut.
You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not damburger, hamburger.
I'm not saying damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Thibaut.
Salut Yannick.
Ah, also, im Programm läuft heute Worte, die die Welt verändern können. Was wie ein Werbetext klingt, ist ein Werbetext über eine Werbetexterin. Stella Friedrichs, die nicht nur textet, sondern so nebenbei auch ein Modefestival organisiert, ist heute zu Gast auf The Other Side.
Einverstanden, aber vorher noch Twitch, ein Begriff, den keiner kennt. Das kann eigentlich nur die Technikrubrik von Artyom Halas sein.
Genau, auf geht's, Thibaut, mit zerschlissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Bis sie endlich ihren Technikkram hier geordnet haben, warte ich noch.
Ich bin bereit.
Und jetzt?
Ich bin bei Ihnen, ich habe eingeschaltet. Sie haben meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
Was ist die Geschichte des Abends, Thibaut?
Ich widerstehe heute Abend nicht der Versuchung, lieber Yannick, Sie auf ein Interview hinzuweisen, das vielleicht an Ihnen vorbeigegangen ist.
Ich weiß nicht.
Angela Merkel trifft auf Jugendkultur. Sie rollen mit den Augen.
Welches Interview meinen Sie denn?
Ich finde auch, also wirklich, man muss Merkel doch ein bisschen mehr unter Druck setzen, ihr Fragen stellen, die wehtun. Schauen Sie, dieses Interview meine ich.
Ja.
Spiegel 2, 1994, Jugendministerin Angela Merkel im Gespräch mit der Toten Hose Campino.
Ich las das.
Und der fragt sie doch tatsächlich Sachen wie, waren Sie mal auf einem Popkonzert? Haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Oder gleich hier zum Einstieg, waren Sie überhaupt irgendwann einmal jung?
Berechtigte Frage.
Aber Campino lässt sich dann aber einfach abspeisen mit vagen Ausflüchten und er lässt sich dann einfach, also der Technikkram funktioniert super gut.
Ja, wir haben ja gleich noch Technik-Ari, der wird das dann handeln.
Ja, ich glaube. Also Campino lässt sich abspeisen und um das zu demonstrieren, Yannick, brauche ich Ihre Hilfe? Ich habe die Rollen nach Frisuren verteilt. Ich, Campino, Sie, Merkel.
Danke.
Ihre Antwort ist grün angemarkert, aber erst die Frage. Würden Sie es einem Jugendlichen übel nehmen, wenn er sagt, oh, Frau Merkel, nein, die ist blöd, mit der rede ich nicht?
Das Interessante ist, dort, wo ich hinkomme, hat mir noch nie jemand gesagt, dass ich blöd bin. Wenn ich mich in einem Jugendclub anmelde, werde ich meistens freundlich und einigermaßen gesittet empfangen. Und trotzdem sind die Jugendlichen weit davon entfernt, mich, die Jugendministerin, als ihre Schwester anzusehen.
Und dann, nach dieser beeindruckend ehrlichen Antwort, kein Kampf gegen die Rhetorikhülsen, zu zahm, ein Suppenkasper, dieser Campino, nur braver Stichwortgeber. Das hätten Qualitätsjournalisten natürlich anders gemacht, ganz sicher. Ich denke, Yannick, wir sind uns wie fast immer einig. Eine Fragestunde, die man beim besten Willen nicht Interview nennen kann, eine verschenkte Gelegenheit. Das Gespräch bleibt eine einzige politisch inhaltsleere und persönlich höchstens unter psychologischen Gesichtspunkten interessante Werbeveranstaltung in jeweils eigener Sache.
Wie bitte?
Eins kommt doch raus bei dem Interview. Ja, man muss gut zuhören, wenn man bei mir mitkommt. Eins kommt doch raus beim Interview, eine Wahrheit, die Sie hart treffen wird, lieber Yannick, denn ich weiß, Sie sind ein Feinschmecker.
Mhm.
Dieses Statement von Jugendministerin Angela Merkel soll das Schlusswort sein. Ich überlasse es Ihnen selbst, Frau Merkel. Der Satz ist diesmal gelb angemarkert.
Der ordentliche Kartoffelsalat stirbt langsam aus. Das wäre traurig, oder? Was meinen Sie?
Ist er seit 94 ausgestorben?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können da gut entgegenhalten.
Welche Salatgeschichte haben Sie mir heute zu berichten?
Ja, Thibaut, ich gucke auf die Uhr. Leider keine Geschichte heute. Ich will die Zeit noch unserem Gast, Stella Friedrich, überlassen. Möchte aber dennoch darauf hinweisen, einen kleinen Kommentar heute, als wir so schön von Nürnberg nach Frankfurt mit dem Zug fuhren, erinnerte ich mich wieder an eine Theorie von mir, dass ja auch Bahnplätze zwischen Fenster und Gang noch anders eingeteilt werden müssten. Sie kommen vielleicht nicht ganz darauf, weil sie schlufen.
Ja, ich schluf.
Sie schlufen. Es gibt tatsächlich Plätze bei der Bahn, die besser geeignet sind zum Schlafen. Sie heute hatten nicht das Glück. Es gibt nämlich...
Hatten Sie nicht angekündigt, dass Sie keine Geschichte erzählen?
Es gibt diese schönen Plätze, die ein Stück Wand noch bekommen, wo der Kopf gerade diese fehlenden 3 Zentimeter zum Fenster noch als Stütze bekommt. Die Träume sind auf jeden Fall viel sanfter, als sie hatten. Und damit beende ich. Es ist Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz.
Die Rubrik, die wir auf den Namen Zapping getauft haben.
Unsere subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektor Bytes gesagt wurde. Das Zapping also des Juli-Programms, wo die Zeichen standen auf Streicheleinheiten. Aber nicht so, wie Sie jetzt denken. So sei es. What's in the box?
Schönen guten Tag, Herr Prosch.
Ja, ich grüße Sie recht herzlich.
Ich bin mit meiner ganzen Familie hergekommen und mein Vater hat früher als Schweißer gearbeitet.
Was ist denn da los in Berlin? Warum so wenig FKK?
Warum ist denn das eigentlich so, dass Ausländer nicht so schnell Arbeit kriegen wie Deutsche?
Kann ich natürlich jetzt so nicht nachvollziehen.
Mich beschäftigt die Frage, also ich bin ja jetzt hier, lebe zwar, aber weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht, solange ich nicht wirklich weiß, dass ich hier bleiben kann.
Vielleicht ist es wirklich immer noch so ein Ostding.
Na, da muss ich Sie ein bisschen korrigieren. Also es ist nicht ein reines Ostding.
Absolut. Also quasi, man könnte schon sagen, Diskriminierung.
Weil ich habe ja auch Ziele wie
Bayern, Holländer. Also dieser Trend zum FKK ist jetzt nicht begrenzt auf Ostdeutschland. Und man muss sagen,
sehr unangenehm zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können.
Das sind eigentlich Menschen, die sich überwiegend in der Natur frei entfalten wollen, die die Ungezwungenheit des Badens nutzen wollen, naja, und ich sag mal, ihresgleichen ein bisschen suchen. So.
Und man es selber halt nicht mitgenießen kann.
Der zweite große Vorteil ist natürlich, dass man sich ungezwungen begeben kann im Wasser. Wer mal FKK baden war, weiß den Unterschied zwischen Badehose oder, also mit Badehose oder ohne Badehose.
Und jetzt wollen wir mal sehen, was da draußen noch so für Ideen und für Leute rumschwirren.
Markus, das ist herzzerreißend. Was heißt das? Es soll noch weitergehen?
Die müssten mir eigentlich so ein Training vorstellen. Werde ich dann irgendwie verkabelt und dann fließt da die ganze Zeit Strom durch meinen Körper? Oder wie funktioniert das?
Ja, das war früher so, dass man da verkabelt wurde. Heutzutage ist das etwas praktischer gelöst.
So what's going on, James? They say you're finished.
What are you? Wenn ich jetzt mal indirekt beantworte, dann ist Geschwindigkeit immer mit Risiko verbunden.
Sie bekommen einen Anzug an, eine Art Weste. Da sind die Elektroden bereits eingebaut. Und dann gibt es noch für die Arme und für die Beine Gurte und natürlich auch die Region des Hinterns gibt es auch noch Elektroden. I think you're just getting started. Wir waren erstmal auf der Seite der Sicherheit. Das heißt, wir wollen erstmal schauen, ob da irgendetwas geschädigt werden kann. Das passt einfach nicht zusammen.
Why should I trust you?
Das ist die schwierigste Herausforderung. Das können einige gut, einer sogar sehr gut.
Tell me where he is.
He's everywhere.
Wenn im Kanale Grande U-Boote vor Anker gehen und auf dem Petersplatz, solange es noch steht,
waren Geier Sturzflug, die Elite, besuchen Sie Europa, Klammer auf, solange es noch steht, Klammer zu, zugehörbrachten. Ich wollte diesen Monat auch schon auf Wikipedia einen Last-Minute-of-Europe-Flug buchen, fand dann die Seite aber ein bisschen zu messy.
Wenn heute jemand in die Wikipedia etwas hinzufügen will, und das geht ja immer noch, also man muss sich nicht mal anmelden, man kann jederzeit ohne Anmeldung in der Wikipedia einen neuen Artikel anlegen oder man kann in bestehende Artikel reinschreiben.
In den Abgründen des Darknets verschollen und wieder aufgetaucht, mit einem kleinen Päckchen unter dem Arm. Wir begrüßen Artyom Halas.
Eiskalt war Olympias Hand. Er fühlte sich durchbebt von grausigem Todesfrost. Technologic. Ihr Schritt ist sonderbar abgemessen. Jede Bewegung scheint durch den Gang eines aufgezogenen Räderwerks bedingt. Technologic. Ach. Ach,
Lang ist's her. Guten Abend, Ari.
Hi.
Salut, Ari.
Was haben Sie uns denn heute Abend mitgebracht?
Ja, wie ihr es ja vorhin schon angekündigt habt, im Prinzip das Livestreaming-Portal twitch.tv, welches seit ungefähr 4 Jahren Gamern in aller Welt erlaubt, Live-Übertragungen in Echtzeit an alle Gamer in der Welt zu senden.
Was ist denn, wie kann man sich das denn vorstellen, an alle Gamer? Wer sind denn diese Gamer?
Naja, jeden, den es interessiert. Also es gab am Anfang des Jahres eine Statistik, in der stand, das durchschnittliche Alter der Zuschauer ist 21 Jahre. Und eben, wenn sie Computerspiel interessiert sind und eben sich zum Beispiel ein neues Spiel ansehen möchten, bevor sie es kaufen, gibt es immer irgendjemanden, der es streamt, der es schon gekauft hat und eben live vorstellt.
Also es gibt tatsächlich auch Zuschauer außer Ihnen jetzt?
Außer mir auf jeden Fall auch, ja doch. Es sind ebenfalls in dieser Statistik erhoben worden 45 Millionen Zuschauer monatlich, also einzigartige Zuschauer jetzt, nicht etwa, also eigene Zuschauer, nicht dass
einzigartig, wie Sie
jeder täglich aufs Neue mitgezählt wird, obwohl das eine und dieselbe Person ist. Und insgesamt werden eben auch 12 Milliarden Minuten pro Monat geschaut, also gehen schon theoretisch einige Jahre ins Land, die pro Monat an Inhalt geschaut werden.
Und diese minutenlangen Videos, da guckt man einfach jemanden über die Schulter, wie er durch eine Welt läuft und irgendwelche Leute abknallt?
Im Prinzip. Also meistens ist es so, dass die Leute an ihrem Rechner sitzen, eine Webcam aufgebaut haben, das Spiel dann eben live spielen und man ihm dabei zugucken kann.
Sieht man das Spiel und man den Spieler?
Der Spieler wird einfach in einem kleinen Fenster die Webcam eingeblendet und das Spiel natürlich hauptsächlich gezeigt.
The Other Side zeichnet sich nicht immer durch Gendern aus. Gibt es denn auch Spielerinnen, die streamen?
Ja, es gibt einige Spielerinnen, die streamen, die teilweise auch wirklich sehr erfolgreich sind, selbst wenn sie nicht unbedingt zur Spiele-Elite gehören, was ihr Können betrifft, angeht sozusagen. Aber doch, sehr viele Frauen streamen.
Mhm. Diese Plattform ist technisch offen für alle, aber was muss man denn machen, um erfolgreich zu sein, um tatsächlich Leute anzuziehen?
Naja, an sich alles, was unterhaltsam ist. Die Webcam habe ich schon angesprochen, die ist im Prinzip essentiell, weil wenn ich den Streamer nicht sehe, mich nicht in irgendeiner Form mit ihm identifizieren kann, geht's nicht. Er muss dazu mit seiner Community interagieren. Das heißt, wenn ich in den Chat schreibe, mit ihm reden möchte, wäre es auch sehr ratsam, wenn er antwortet, weil, naja, wenn ich einfach nur das Spiel sehen möchte, ohne dass jemand mit mir darüber kommuniziert, dann gucke ich mir halt was anderes an, wo es besser aufbereitet ist.
Ah ja, das ist wie diese Let's Plays auf YouTube, oder?
Im Prinzip, ja. Wobei bei den Let's Plays, die sind halt nicht direkt live. Man kann nicht mit dem Let's Player an sich interagieren. Man kann ihn nicht fragen, warum er denn jetzt die und die Sache so und so gelöst hat, sondern es bleibt der eigenen Fantasie überlassen. Bei Twitch wiederum ist das immer möglich.
Mhm. Ein riesiger Produzent audiovisueller Inhalte in Deutschland sind die Öffentlich-Rechtlichen. Sind die auf der Plattform vertreten, um ihren Kulturanspruch?
45 Millionen Zuschauer, da muss doch was gehen.
Ja, also ich nehme an, also ich weiß davon jetzt nichts, weil einfach ARD und ZDF nicht unbedingt höchstens in ihren kleinen Spartenprogrammen irgendwo wie ZDF Neo oder Kultur oder so, haben sie vielleicht irgendwelche Inhalte, die Gaming betreffend sind. Aber Twitch zeichnet sich nun mal dadurch aus, dass es Livestreaming von Spielen ist. Und ich glaube, da ist einfach auch die Zielgruppe mit dem Durchschnitt 21 Jahren einfach die falsche.
Trotzdem müssten wir doch davon schon gehört haben. Ich habe vorhin gesagt, Twitch, keine Ahnung, was das ist. Es ist aber eine riesige Plattform und offensichtlich gibt es viele Leute, die da mitmachen oder die zuschauen. Warum haben wir so wenig gehört von Twitch?
Ja, ich glaube einfach, dass vielleicht wurde es häufiger mal kommuniziert im Freundeskreis oder ähnliches, aber die Vorstellung, anderen Leuten live beim Computerspielen zuzugucken, ist einfach meiner Meinung nach so absurd vielleicht oder befremdlich für viele Leute, dass sie das direkt vergessen.
Dann dürfen Sie uns jetzt sagen, warum es überhaupt nicht befremdlich ist, jemandem beim Spielen zuzugucken, sondern es tatsächlich auch einen Unterhaltungswert bieten kann.
Naja, zum einen, wenn mich das Spiel interessiert, warum soll ich es mir nicht angucken, bevor ich 60 Euro oder manchmal sogar noch mehr dafür bezahle? Oder vielleicht wird das Spiel kommt nur auf einer Konsole raus, die ich mir nicht leisten kann. Oder ich brauche dafür einen Rechner, der NASA gleich kommt, eines NASA-PCs. Und sowas kann ich mir einfach nicht leisten. Und so habe ich die Möglichkeit, mir eben da solche Inhalte anzugucken.
Macht es auch Spaß, einfach nur zu chatten vielleicht mit den anderen Nutzern oder... Ist es eine Art vielleicht kollektives Sehens, wie es jetzt Second Screens und so weiter immer wieder auch anbieten?
Ja, das geht meistens bei Streamern sehr gut, die eine relativ kleine Community haben, relativ wenige Live-Zuschauer, immer so im Schnitt 10 bis 20 Leute oder so, da kann man nur ein Gespräch aufbauen. Sobald das aber einen gewissen Wert übersteigt, sind es A, zu viele Leute, die chatten, man kommt gar nicht hinterher, kann nicht lesen, ob jetzt der Betreffende, den man ansprechen wollte, geantwortet hat, aber es ist natürlich auch, wie man im Internet-Jargon sagt, viele Trolle unterwegs, die einfach nur darauf abzielen, die Leute zu nerven und auf gut Deutsch zu verarschen.
Okay, es sind jetzt also keine ARD- oder ZDF-Journalisten, die diese Livestreams anbieten, haben Sie gesagt. Wer macht das denn sonst? Wer kann sich sowas leisten, in seiner Freizeit da was online zu stellen?
Naja, theoretisch jeder. Man braucht einfach nur eine gute Internetverbindung und man braucht einen Rechner. Und
das ist tatsächlich Hobby.
Es gibt auch Menschen, die machen das hauptberuflich. Die verdienen damit ihr Geld.
Wie funktioniert das?
Unterschiedlich. Also es gibt bei Twitch mehrere Möglichkeiten, einen Streamer zu unterstützen. Natürlich ist das Anschauen des Streams an sich schon die halbe Miete, weil man dadurch Reichweite generiert. Dann hat man die Möglichkeit, ihm zu followen. Das heißt einfach, ich kriege eine E-Mail, wo drin steht, er ist jetzt wieder online. Kannst du reinschalten, wenn du möchtest, kannst du es dir angucken. Dann gibt es die Möglichkeit zu subscriben. Subscriben ist so wie eine Art Abonnieren. Das kostet im Monat 5 US-Dollar, wovon 2,50 Dollar bekommt der Streamer. 2,50 Dollar gehen an Twitch.
Satte Quote.
Ja, auf jeden
die
Fall.
Hälfte für Twitch.
Es gibt auch Sonderverträge sozusagen, die Streamer mit Twitch schließen können, wo es ein bisschen anders geregelt ist. Aber da kenne ich mich, in der Materie bin ich nicht weit genug drin, beziehungsweise kenne jetzt niemanden, der mir darüber mehr verraten hat. Und durch diese Subscriptions können sie eben Geld verdienen oder die sogenannten Donations, indem jemand sagt, alles klar, ich finde, du machst den Stream so gut und so unterhaltsam, dass ich dir Geld dafür bezahlen möchte, dass du den auch weitermachen kannst.
Also es soll ja Menschen geben, die im Internet Geld verdienen. Haben wir bei Twitch endlich diese Plattform gefunden? Kann man davon leben?
Also es
können davon Menschen, Einzelne leben?
Es gibt einige Leute, die davon gut leben können. Das sind dann Leute, die haben in der Größenordnung ungefähr 300.000 plus Follower und manche sogar mehrere tausend Subscriber. Und die Subscription, die bezahlt sich jeden Monat. Also ich kann sie wie ein Abo eben kündigen, wann ich möchte, aber ich kann sie auch einfach weiter bezahlen. Das heißt, wenn ich, sagen wir, 2000 Subscriber habe, habe ich ein festes Einkommen von 5000 Dollar.
Kann denn die Other Side auch auf Twitch laufen?
Also die Rubrik beziehungsweise den Channel Gaming Talkshow gibt es bereits, in der ausschließlich über Spiele geredet wird, nicht unbedingt gespielt. Das Problem ist allerdings, dass ich glaube, ihr nicht genügend Inhalte mit Games, Spielen beziehungsweise verwandten Themen habt, dass ihr da laufen könntet. Aber ihr könnt ja mal anfragen.
Wir kennen uns einfach nicht genug aus.
Ich glaube, dann
kennt sich nicht genug aus.
Muss man sich nicht auskennen. Stellt einfach mal eine hübsche Frau ein, die regelt das dann schon für euch.
Okay, also langsam verstehe ich diese Nische. Vielleicht könnten Sie uns noch mal ein konkreteres Beispiel geben. Was denn für Formate auf Twitch laufen?
Ja, habe ich ein sehr gutes Beispiel, nachdem ich jetzt die ganze Zeit von Leuten geredet habe, die ausschließlich live Computer spielen. Gibt es ein Projekt von den ehemaligen Jungs von Game One, das war eine Fernsehsendung auf MTV beziehungsweise Viva, die irgendwann nicht mehr weitergeführt wurde. Und die haben sich gesagt, okay, wir gehen all in und wir machen auf Twitch, versuchen wir einen Sender aufzubauen, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche sendet. Das hat begonnen vor ziemlich genau einem halben Jahr, nämlich am 15.01.2015. Und seitdem ziehen sie das auch knallhart durch. Also
es ist ein Sender, der sozusagen auf Twitch only läuft und der damit auch Einnahmen generieren kann.
Genau, der auf Twitch läuft, aber der natürlich die meisten Inhalte auf YouTube nochmal hochlädt, wo man das Video on Demand einfach nochmal nachschauen kann. Und bis jetzt läuft es eigentlich relativ gut. Also sie haben 185.000 Follower, grob geschätzt, ungefähr 27 Millionen Views in einem halben Jahr. Das ist eine ganz schöne Menge. Und ich würde mal sagen, erfolgreich ist es auf jeden Fall.
Thibaut wackelt schon ganz nervös mit seinem Fuß neben mir. Er will eigentlich schon die E-Mail an Detektor FM schicken, dass wir jetzt endlich auf Twitch laufen. Vielen Dank, Technik Ari, für diese Einführung in die Welt. Ich weiß, Sie hätten noch Stunden weiter erzählen können. Dieser kurze Einblick soll uns genügen. Geben Sie auf sich Acht und tschüss.
Macht's gut.
Car. haven't got one.
Das waren die Smiths, die ihr Lied There is a Light That Never Goes Out zu Gehör brachten. Das letzte Licht, das bei mir nicht ausging, war das Licht mit dem Bewegungsmelder draußen vor meiner Mahagoni-Eingangstür. Irgend so ein Gartenzwerg sprang da flummiartig vor meine Haustür und wiederholte immer wieder diese beiden Sätze.
Lieber Vodafone-Kunde, wir sagen Danke und schenken Ihnen einen Freizeichenturm. Einfach nur, weil Sie es sind. Statt des normalen Tut-Tut hören Ihre Anrufer den Song Wenn Worte meine Sprache wären von Tim Bensko.
Zeit für den monatlichen Ausflug ins Archiv.
Der über die Jahre gesammelten Detektor FM Schätze.
Abgestimmt zum Studiogast haben wir heute unsere Archivperle. Sie führt uns nach Griechenland, wo man sich mittlerweile mit dem Demonstrieren auskennt. Tränengassige Revolutionen und der richtige Griff in den Kleiderschrank, das sind das 101 des Demonstrierens gegen unfaire Verhältnisse. Nicht erst im Jahr 2015. Auf ins Jahr 2012. Wir schreiben Oktober, den 24. und sind vom Rewind verweht.
Ja, unsere Griechen. Kein europäisches Volk hat in der jüngeren Geschichte mehr anmaßende Seitenhiebe und verbale Faustschläge hinnehmen müssen wie Griechenland. Von dem eingangs aufgegriffenen Spiegelzitat, das die Griechen dreisterweise als die unsrigen vereinnahmt, über die Trennung Griechenland versus die Europäer bei G. Jauch, bis zur Bild-Zeitung, die man aus offensichtlichen Gründen weder ernst nehmen noch zitieren sollte. Von Griechen, die hart im Nehmen und kreativ bis in die Ohrläppchen sind, erzählt unsere Archivperle über Mode auf Demos. Geneigte Detektor FM-Hörer, die dachten, dass junge Griechen wie Sokrates stets bare Füße zeigen, wurden am 24. Oktober 2010 Heureka eines Besseren belehrt. Veni, vidi, ochi, liebe Griechen.
There would be a uniform for demonstrations. You would see people wearing black.
Früher gab es eine Art Uniform für Demonstrationen, also schwarze Kleidung und Schals oder einfach antimilitärische Klamotten. Seit der Krise hat sich das geändert. Heute geht die Mittelklasse auf die Straße. Bei den Demos kann man junge Athener-Hipster genauso sehen wie 70- oder 80-jährige Rentner, die beim Streik mitmachen. Man kann also nicht mehr allein äußerlich feststellen, wer Demonstrant ist.
Doch spätestens, wenn der Streik vorbei ist, lassen sich die Teilnehmer ausmachen. Vor allem die, die vorne mit dabei waren, sind im Gesicht mit einer Art weißen Farbe bemalt, die fast wie eine Kriegsbemalung aussieht.
If you're a demonstrator, there is a liquid, I think it's a...
Wenn du demonstrierst, musst du beachten, dass du eine Art Flüssigkeit auf dein Gesicht aufträgst. Das ist eigentlich Medizin gegen Bauchschmerzen. Wenn du die aber mit Wasser mischst und auf dein Gesicht aufträgst, kommt das Tränengas nicht in deine Hautporen. Während der Demos letzten Februar wurde ich in ein Fastfood-Restaurant gedrängt. Dort waren auch drei alte Damen, die etwas von diesem weißen Zeug gemischt hatten. Die haben mir das dann einfach auf mein Gesicht gesprüht. Das war eine komische Situation. Ich hätte einfach nicht erwartet, dass so alte Damen wissen, wie man sich bei aggressiven Demos verhält.
It was very peculiar, you know. I didn't expect it from old ladies to know what to do in order to protect yourself from the tear gases.
Eine weitere wichtige Regel ist es, bloß nicht aufzufallen, sondern optisch in der Menge zu verschwinden. Trägt man, wie immer mehr Menschen es hier tun, einen Helm und eine Gasmaske, ist man schwer identifizierbar. Vor einigen Monaten, als die Wut besonders groß war, war man da jedoch noch nicht so vorsichtig.
We had an incident with a teenager who wore green all-stars and police arrested him and it became...
Wichtig ist, dass man nicht identifizierbar ist. In Athen gab es einmal den Fall, dass ein Teenager verhaftet wurde, der grüne All-Stars-Schuhe anhatte. Hinterher kam raus, dass die Polizei nach einem Demonstranten gesucht hatte, der solche Schuhe trug und einen Molotow-Cocktail geworfen hatte. Und dann haben sie den Jungen einfach verhaftet, obwohl er unschuldig war. Also sollte man immer versuchen, optisch in der Menge zu verschwinden.
So, you know, you're trying not, you're, you must always blend.
Stella Friedrichs, guten Abend.
Guten Abend.
Und willkommen auf den Detektorwellen. Stella Friedrich, Sie sind Organisatorin des Stilblütenfestivals für Mode und Design in Frankfurt.
Ja.
Gleichzeitig sind Sie Halbgriechin.
Genau.
Mit dieser Perle, die wir gerade gehört haben, möchte ich Sie fragen, haben Sie sich schon mal damit befasst, was Menschen auf Demonstrationen tragen?
Nein, jetzt zum ersten Mal. Während das lief, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht. Ja, ich bin ja früher auch demonstrieren gegangen. Aber das waren natürlich ganz andere Zeiten. Das waren die 80er Jahre. Und ja, ich war eher punkig orientiert. Ich hatte, soweit ich mich erinnern kann, zerrissene Kleidung an. Aber ich kann jetzt nur sagen, ich würde so demonstrieren gehen, wie ich heute angezogen bin, mit einer Seidenbluse und einer Anzughose. Und ich denke, heute zieht sich niemand extra für Demonstrationen an, jedenfalls hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist.
Kann man Mode denn so funktional betrachten oder sollte man trotzdem Mode so funktional betrachten, wie es jetzt hier in dem Beitrag eben geschehen ist?
Ja, das war wieder meine berühmte Abwesenheit. Ich habe wahrscheinlich wieder nur mit einem Ohr zugehört.
Also in dem Beitrag wurde eben gesagt, dass die Griechen eine Art ja, Bewusstsein geschafft haben, eigentlich dafür, dass man sich für bestimmte Anlässe wie in Demonstration funktional kleidet, dass man eben Kleidung benutzt, die in der Masse untergeht, dass man sozusagen zu einem einem Schwarm wird, aus einer Einheit und das Individuum gar nicht mehr feststellbar ist.
Ja, gut.
Ist Mode, vielleicht anders gefragt, hat Mode den primären Zweck, funktional zu sein oder finden Sie, dass Mode schön sein soll?
Also
zunächst.
Gehandhabt wird ja beides. Viele Menschen benutzen es funktional. Sie wollen auch nicht auffallen. Jetzt mal am Beispiel Frankfurt. Ist ja bekannt auch für Business-Kleidung und dass Frankfurt eben auch nicht so mutig oder individuell ist, sondern sehr angepasst. Man geht eben im kleinen schwarzen Hosenanzug zur Arbeit oder im Anzug. Das ist natürlich dann angepasst und dann gibt es natürlich das Gegenteil, dass man besonders auffallen will. Und das machen ja auch diejenigen, die nicht angepasst zur Arbeit gehen müssen, versuchen sich ja dann auch individuell zu kleiden. Also es kommt darauf an, auch wo man arbeitet. Wenn man zum Beispiel in den Medien arbeitet oder in Agenturen, denke ich, versucht man sich ja besonders abzuheben von der Masse.
Ja. Im Gegensatz zu den Varianten, wo man sich weniger abheben möchte, vielleicht.
Ja, oder auch nicht darf.
Und in Frankfurt kleiden sich die Menschen anders als in Griechenland zum Beispiel? Weil sie uns die typischen Frankfurterinnen und Frankfurter beschrieben haben.
Ja, ich würde mal sagen, anders als in Berlin. Griechenland ist vielleicht jetzt sehr weit hergeholt. Das ist natürlich auch ein südeuropäisches Land. Da herrschen ganz andere Temperaturen. Da ist die Kleidung dann natürlich auch einfach dem Klima angepasst. Aber ich würde sagen, Frankfurt ist, ja, wie ich schon erzählte, sehr auf das Geschäftsleben ausgerichtet und ja, weniger mutig einfach vielleicht als Berlin. Oder insgesamt kleiden sich ja die Deutschen, also man definiert sich ja nicht so über das, man will sich nicht über das Äußere definieren. Das ist nicht so wichtig einfach.
Bedauern Sie das? Weil Sie sagen, weniger mutig, die Frankfurter?
Ja, sicher bedauere ich das, weil wenn ich in anderen Städten bin, in Berlin oder vor allem in London, dann ist das natürlich schon toll zu sehen, wie sich dort Menschen kleiden, wie viel Mühe sie sich geben und wie sie sich ausdrücken möchten damit. Und das sieht einfach natürlich auch, ja, es ist ästhetisch.
Muss sich da nicht einfach einer erstmal trauen und ein bisschen was Extravaganteres anziehen und dann ziehen die anderen einfach mit? Also würde es nicht funktionieren, wenn in Frankfurt jetzt eine Bewegung zu lancieren für mehr Mut auf
Nein,
der
aber wo, ja, vielleicht muss es ja auch gar nicht sein. Frankfurt ist eben so wie es ist. Es ist mehr wirtschaftlich orientiert und das drückt sich eben dann auch in der Kleidung aus. Und ich weiß jetzt nicht, warum, ja, vielleicht kommt das ja auch noch. Es wachsen ja auch, eine neue Generation wächst heran. Das ändert sich ja auch. Frankfurt hat sich ja auch sowieso sehr stark geändert in den letzten 10 Jahren. Und vielleicht wird es auch irgendwann mal modischer werden.
Stella Friedrich, Sie sind Mitorganisatorin oder Organisatorin des Stilblütenfestivals hier in Frankfurt. Was genau machen Sie?
Also das Stilblütenfestival für Mode und Design ist sozusagen eine Plattform für Mode und Design von jungen Designern, die aber ganz unterschiedlich aufgestellt sind, also nicht nur junge, sondern auch etablierte Designer, die aber ihre Kollektionen zum größten Teil selbst produzieren oder produzieren lassen in Ateliers oder Schneidereien oder eben eigene Ateliers haben. Also es ist keine industriell hergestellte Konfektion. Das ist hauptsächlich Stilblüten. Und dann gibt es natürlich noch vieles drumherum zum Thema Mode, wie Ausstellungen, Podiumsdiskussionen, Workshops, Atelierbesuche. Denn es geht nicht nur um Verkauf von Mode, sondern eben auch Mode einfach zu erleben, zu sehen, darüber zu sprechen, sie zu zeigen.
Warum braucht denn Mode ein Festival?
Warum braucht Mode ein Festival? Weil Mode einfach noch mehr ist, als in einen Laden zu gehen und sich irgendetwas zu kaufen. Also Mode ist ja ein ganz großes Thema, ein Phänomen, Geschichte, Philosophie, da steckt ja ganz viel darin und man kann eben auch viel zeigen.
War das auch der Grundgedanke, als Sie?
Nein, überhaupt nicht. Also
gar nicht.
Genau, ja. Das ist einfach so gewachsen. Mhm. Das ist durch Zufall entstanden mit 8 kleinen Designern in Frankfurt und jetzt sind es über 100 Aussteller und über 5000 Besucher. Und das ist in kleinen Schritten, ist das immer größer geworden. Und dann haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen, was man eben noch alles damit machen könnte. Und ich fand ja immer Filmfestivals so interessant, weil man sich ja nicht nur Filme anguckt, sondern eben auch darüber spricht und Regisseure trifft und mit Leuten zusammentrifft. Und dann dachte ich mir, das könnte man ja auch mit Mode machen.
Und kommen dann da nur die Mode-Cracks? Oder könnten Yannick und ich da hingehen und so einen Mode-Grundkurs uns dann mit Designern auch unterhalten?
Da kommt jeder, der sich für Mode interessiert, also keine Fashion-Blogger oder nicht nur Fashion-Blogger, sondern kommen sehr viele aus Frankfurt, halb Frankfurt. Genau, da kann jeder kommen, der sich einfach interessiert und Lust hat, sich auszutauschen mit den Designern direkt.
Was zieht man an, wenn man zu einem Modefestival geht?
Ja, das...
Gleiches Outfit wie bei der Demo? Gleiches Outfit wie heute?
Achso, meinen Sie,
was Sie anziehen, genau. Sie haben vorhin gesagt, zur Demo würden Sie genauso gehen wie heute?
Ja, würde ich auch, genau. Diese Bluse, die ich anhabe, die ist auch von einer Ausstellerin, Tierfelder Manufaktur aus Chemnitz. Ist eine Herrenschneiderin und sie schneidert Hemden nach Maß und sie macht wirklich ganz tolle Blusen und Hemden. Genau, das würde ich anziehen, wieder. Ja. Etwas von Stilblüten natürlich, von meinen Ausstellern.
Ja. Okay, klar. Es gibt sehr viele Klischees, die bei Mode sozusagen immer mitschwingen. Modeblogger haben Sie schon angesprochen. Mhm. Ein gewisser vielleicht Hang zur Extravaganz bei Mode. Mode ist etwas sehr Exklusives und auch etwas, was trennt, was Menschen trennt. Leute, die sich...
Trennt mit 2 N, oder?
Ja.
Ja.
Mhm. Mhm. Oder ja. mit einem N?
Nee, Trend oder Trend, dachte ich eben. Ah, ja, Trend. Ob ich es richtig Trend. Ja, das wollte ich.
Menschentrend.
Trend.
Mhm. Genau. Distinguiert.
Ja, genau, richtig.
Stimmen diese Klischees und Vorurteile, die der Mode behaftet sind?
Also das war sicher mal so, aber die Grenzen sind jetzt natürlich total verschwommen, weil es ja heute einfach die Möglichkeit gibt, auch unheimlich die Sachen zu mischen. Also man kann ja einfach einen Teil von H&M nehmen und auch vom Flohmarkt und aus dem Kleidersack oder aus der Kleiderkammer, wenn man das Händchen dafür natürlich hat. Man muss es natürlich können und könnte wirklich überall damit hingehen, wenn man es schafft, das gut zusammenzustellen. Also es geht mehr so darum, wie man es komponiert wie man es zusammenstellt, als um einzelne Marken oder...
Das ist die Komposition eigentlich mittlerweile, die den Unterschied...
Genau, und da ist ja auch dieser Fashion-Blogger ein ganz gutes Beispiel, weil die beherrschen das ja eigentlich ganz gut. Also gut, mittlerweile hat man ja auch das Gefühl, das hat man jetzt schon viel zu oft gesehen, aber vielleicht kommt da ja auch bald was Neues.
Lesen Sie mit Ihrem professionellen Hintergrund auch Fashion-Blogs? Schauen Sie sich YouTube-Clips an und denken sich, ah, die ist jetzt auf eine Idee gekommen mit so einem H&M-Teil und
Nee, das mache ich nicht. Also mir fehlt die Zeit, vielleicht auch das Interesse oder also für mich brauche ich diese Inspiration jetzt nicht, weil das denke ich mir dann selbst aus. Genau, ja.
Aber Ihr Festival muss ja auch dazu beitragen, eben, dass es diese Durchmischung und diese Trennung zwischen Leuten, die sich ganz wunderbar anziehen und Leuten, die sich vielleicht nicht so ganz wunderbar anziehen, eben durchmischt, weil es eben ein Festival ist, vielleicht auch für viele Menschen, für mehr Menschen, als es vielleicht früher da ist.
Ja.
Und Sie bieten ja der Mode auch eine Plattform, wie Sie sagen.
Ja, gut, es kann ja jeder hinkommen und man kann sich ja dort beraten lassen, das ist ja das Tolle an Stilblüten, dass an jedem Stand der Designer selbst steht oder seine Mitarbeiter und Tipps gibt und was zu den Sachen erzählt und dann kann man herumlaufen und sich noch was anderes dazu anprobieren und fragen und gucken. Mhm. Also man ist ja dort nicht alleine gelassen.
Stella Friedrichs, bisher haben wir über Ihr erstes Leben gesprochen, das Leben als ja aus der Modewelt. Sie leben aber auch ein zweites Leben als Texterin für Werbebroschüren.
Ja, für Werbung.
Für Werbung. Nicht nur Broschüren, Worte, ja. Die die Welt verändern, steht auf Ihrer Webseite. Wie geht das denn zusammen?
Also Worte können die Welt verändern, steht da. Wie meinen Sie das, wie Mode und Texten zusammengeht? Ja, das ist einfach mein Beruf, den mache ich schon sehr lange und davon lebe ich. Und von Stilblüten, ja, das ist immer noch ein Herzblutprojekt, das deckt die Kosten, aber wir haben noch keine Einnahmen so, dass wir davon leben können. Deshalb werde ich natürlich auch immer weiterhin in der Werbung arbeiten oder so lange, ja.
Wenn Sie sich vorstellen, würden Sie eher sagen, dass Sie sozusagen Organisatorin eines Modefestivals sind oder Werbetexterin?
Wenn ich es mir aussuchen könnte oder wenn...
Ja, suchen Sie sich mal aus.
Ach, das finde ich schwierig. Mhm. Also das andere macht mir auch Spaß.
Ja. Ja. Welchen Ruf hat man denn als Werbetexterin? Hat man da, gibt es da ab und zu vielleicht ja, Reaktionen darauf?
Ja, ich glaube, viele können sich gar nichts drunter vorstellen.
Ist das die eher cool dann, oder ist es eher...
Ja, ich glaube, dass es früher ziemlich cool war, aber also es gibt ja Nachwuchsprobleme. Ich glaube, Werbung an sich ist nicht mehr so attraktiv. Die Arbeitszeiten schrecken ja auch viele ab. Ja, und ich glaube, niemand ist mehr bereit, 12 Stunden in einer Agentur zu arbeiten, was ich jetzt auch nicht mehr mache, weil ich seit 3 Jahren selbstständig bin. Aber ich finde es nach wie vor, ich finde es einen schönen Beruf, weil man mit Sprache arbeitet und weil man sich jeden Tag etwas ausdenken kann.
Ich habe auf Ihrer Website gelesen, dass Sie eben sehr lange Arbeitsstunden hatten bei Ihren früheren Arbeitgebern und Sie haben sich darüber gefreut, eigentlich stand da in einem Satz. Lange Arbeitszeiten, aber es war eine super tolle Zeit.
Ja,
warum sitzt man in der Werbe?
Also das habe ich natürlich auch, ich meine, die Seite ist ja auch Werbung, damit habe ich Werbung für mich gemacht. Ich finde lange Arbeitszeiten überhaupt nicht toll. Ich habe das damals gemacht, da war ich auch natürlich jünger und ohne Familie, da geht das auch. Und es war eine Agentur, die zu den Besten in Deutschland gehört und oder zu den Kreativsten. Jeder wollte dorthin, es ist eine Auszeichnung, dort gewesen zu sein. Und dafür habe ich das dann in Kauf genommen und gemacht. Und das hat mir ja dann auch einen guten weiteren Weg ermöglicht.
Und muss die Arbeitszeit so lang sein, weil am Ende sowas so Kurzes rauskommen muss? Ganz oft steht ja am Ende ein Spruch, drei Wörter.
Oder eine Idee. Nein, ich finde nicht, aber man kann das sicher auch in 2-3 Stunden alles machen. Nur denken dann viele, ja, es könnte ja noch besser werden. Man könnte ja eine noch bessere Idee haben. Und es kann ja immer weitergehen. Man kann natürlich 3 Tage lang Ideen ausquetschen. Ja, und dieses Klima herrscht leider in den Agenturen und dann sitzt man eben bis nachts. Aber meine persönliche Meinung ist, und das waren ja jetzt meine Kunden hoffentlich nicht, dass es nicht sein muss, dass man das auch in viel, viel kürzerer Zeit macht, machen kann. Und das mache ich ja jetzt auch.
Sie arbeiten professionell mit Wörtern, wie andere, die auf diesem Stuhl sitzen, auf dem Sie gerade sitzen, die wir hier empfangen in der Radiosendung. Häufig sind es aber Belletristikautoren. Ist Ihnen das mal durch den Sinn gegangen, ach, was zu schreiben, was nicht ein Auftrag von dem Kunden ist, sondern sich privat an Texten auszutoben?
Ja, sicher, das, ja, ja. Also, und ja.
Haben Sie das Romanmanuskript in der Schublade liegen?
So ungefähr, genau, ja, genau. Okay. Also ich habe auch vor 2 Jahren für ein Hotel ein Buch geschrieben, das im Hotelzimmer ausliegt. Das war dann auch nochmal eine ganz andere Erfahrung.
Was lesen denn Hotelgäste gerne?
Normalerweise.
Befassen Sie sich damit davor?
Wie bitte?
Befassen Sie sich damit davor, wenn Sie so einen Auftrag bekommen?
Es war natürlich vorgeschrieben. Es ging um Helden, um 25 Helden und deren Lebensgeschichte oder Geschichte habe ich beschrieben. Das ging von Josef Beuys bis zu Joachim Ringelnatz, Fritz Bauer.
Also durchaus auch kulturelle Themen, die Sie da irgendwie verarbeiten.
Und das ist natürlich was anderes als Werbung, weil es ja nicht verkaufen muss. Und das hat natürlich auch großen Spaß gemacht.
Aber ist es auch manchmal frustrierend, wenn Sie so eine genaue Vorgabe haben von dem, was Sie schreiben sollen?
Ja, das kann frustrierend sein, aber das ist auch, kann auch eine Herausforderung sein, weil es dann so knifflig ist. Es ist dann wie eine Matheaufgabe, die man lösen muss, weil es wird ja verlangt, dass man was Bestimmtes sagt und das muss man dann eben finden.
Schreiben Sie lieber gerne 3 Wörter groß auf dem Plakat oder lieber so ein Buch mit 25 Heldenbiografien?
Das ist beides reizvoll. Beides gleich schwierig auch. Oder anspruchsvoll, ja.
Sie haben es schon leicht erwähnt. Wir wollen es nicht vertiefen, aber Werbung spielt auch immer ein bisschen mit der Lüge. Mit dem etwas verkaufen, was nicht das ist, was es ist oder es schöner machen, als das es vielleicht Werbung, nicht ist. Ja. Vielleicht auch eine kleine Parallele zur Mode, man weiß es nicht. Wie schwer fällt es einem? Muss man gewisse vielleicht Prinzipien, die man für sich, für sein normales Leben hat, ablegen, wenn man sich an die Schreibmaschine oder an den PC setzt und anfängt zu texten? Oder wie machen Sie sich konkret frei davon?
Also Sie meinen, wenn man jetzt für die Werbung arbeitet und etwas verkauft, ja. Ja, also ich denke mir immer, ich bin ein kleines Rädchen in der Werbung und durch das Stilblütenfestival und ich lege ja auch auf, Musik auf mit Schallplatten, mache ich das sozusagen wieder gut, dass ich ja sozusagen dem Bösen zuarbeite und den Menschen etwas verkaufe. Ich bin ja immerhin nicht der Hersteller, was sie gar nicht brauchen oder was natürlich auch nicht stimmt und übertrieben ist. Dann denke ich mir immer, gut, das mache ich, damit verdiene ich mein Geld und mit Stilblüten mache ich es dann wieder gut, weil Stilblüten ist nachhaltig, das unterstützt junge Designer, das bringt Menschen zusammen, das tut allen gut, ja. Und das ist dann der Ausgleich.
Gibt es auch Dinge, die man nicht wieder gut machen kann? Gibt es Anliegen oder Firmen, für die man nicht werben sollte? Wo ist bei Ihnen die Grenze? Wo sagen Sie, nein, den Auftrag mache ich nicht? Aus Überzeugung.
Ja, gibt es sicher. Also mir ist das jetzt noch nicht untergekommen, ja. Oder sagen Sie ein Beispiel?
Gäbe es Parteien, für die Sie nicht arbeiten würden? Gäbe es bestimmte Industriezweige, Waffenindustrie?
Ja, alles, wo Sie was ins Extreme geht, das würde ich nicht machen. Also eine Rechtspartei, Waffen. Das ist immer dieses Beispiel mit dieser Waffenindustrie, aber ich kenne zum Beispiel niemand, ich glaube, in so normalen Agenturen hat man diese Aufträge nicht. Aber jetzt zum Beispiel für Nestlé arbeite ich ja auch oder für Zigaretten und da denke ich mir dann, ich bin dann ein kleines Rädchen, ich bin der Werbetexter und
macht es Sie vielleicht
der Hersteller.
Auch freier, dass Sie als freie Autorin tätig sind und eben nicht mehr sozusagen?
Nicht jetzt freier von dem. Ach so, Sie meinen, weil ich es mir dann eher aussuchen kann. Aber das kann man in der Agentur ja auch,
kann man ja auch dann
sagen, was man nicht machen will.
Ja, Stella Friedrichs, uns läuft leider die Zeit davon. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage und habe 3 Werbetexte für Sie und Sie dürfen aussuchen, welcher Text am besten zu Ihrem Leben passt. Der erste ist, kenn dein Limit. Der zweite, don't be a maybe. Und der dritte, nichts ist unmöglich.
Wie ist denn kenn dein Limit eigentlich gemeint? Ach, das ist für Alkohol. Ach, so eine Mischung aus kenn dein Limit und nichts ist unmöglich, würde ich sagen.
Dann auch Friedrich, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das Stilblütenfestival ist wieder zu sehen und zu besuchen vom 4. bis zum 6. Dezember
genau.
2015 in Frankfurt. Herzlichen Dank, geben Sie auf sich acht und tschüss.
Tschüss, danke.
Das war Mads Mikkelsen, der sein Lied Bitch, Better Have My Money zu Gehör brachte. Boom Shakalaka, was für ein genialer Song. Und Rihanna spielt auch noch mit in dem Clip zum Lied. Habt ihr das gesehen?
Also auch hier ist hinsichtlich Medienkompetenz noch einiges im Argen.
Wie fandst du das, Janik?
Ja, bisschen nervös.
Ja, aber super interessant, was sie gesagt hat.
Ja, aber nervös.
Hallo,
ja,
und ihr müsst zum Publikum sprechen, nicht zueinander.
Ja, und wie sie zum Festival geht.
Was würden Sie persönlich tragen, wenn Sie auf eine Demo gehen?
Okay. Wenn die beiden nicht wollen, dann übernehme ich. Hier und so und hopp.
Leider war im The Other Side Budget dieses Mal keine Reise für mich drin. Berlin oder Avignon wären ja schon cool gewesen, oder Tibor und Yannick? Also gut, mit welchem Thema erlöse ich die Detektor FM-Hörerinnen dieses Mal von unsäglichem Gelaber? In diesem Internet bin ich fündig geworden. Manchmal kommt das analoge Theater ins digitale Internet. Dann kommen die großen oder kleinen Bühnen auf große Bildschirme und kleine Displays. Theaterstücke und Performances im Livestream, so wie der Tatort oder die Oscar-Gala.
Ist es denn eine Art von Kunst?
Beim Theaterfestival Foreign Affairs Anfang Juli in Berlin inszenierte der britische Performance-Künstler Tim Etchells mit seinem Kollektiv Forest Entertainments über 9 Tage alle 36 Dramen von William Shakespeare auf einem Holztisch. Genau, ein Holztisch. Die Hauptdarsteller waren Alltagsutensilien. Ein Fläschchen Sojasauce als Richard III., eine Taschenlampe als Romeo. Jeweils ein Performer bzw. eine Performerin, die an besagtem Holztisch Platz nahmen, bewegten die Figuren und erzählten die Geschichten der Complete Works.
A Midsummer Night's Dream starts in the ancient city of Athens, where the Duke Theseus is about to get married to Hippolyta.
Wer sich nicht bei 37 Grad in die Kassenhalle des Haus der Berliner Festspiele drängen wollte, durfte auch an einem anderen Ort die Intrigen und Tragödien von Hamlet, Julia, Romeo und Co. verfolgen. Ich zum Beispiel saß mit nacktem Oberkörper auf meinem Balkon und trank ein kühles Glas Eistee. Die Theaterwissenschaftlerin und Netzaktivistin Tina Lorenz ist großer Fan vom Livestreamen von Theaterinszenierungen. Sie glaubt, dass durch diese Kulturtechnik ganz neue Publikumsschichten für das Theater sensibilisiert werden können.
Theater soll in die Gesellschaft reinwirken und das kann es halt tun, indem es den Nachwuchs fördert. Dazu können Streams tatsächlich hilfreich sein. Also zum Beispiel gerade so Genres wie Oper und Tanz, an die man sich auch erstmal rantasten muss, das kann man mit Streams tatsächlich ganz gut machen.
Ein Livestream kann für die Marketingabteilungen der Theater von großer Bedeutung sein. Gleichzeitig kann sich aber auch künstlerisch etwas bewegen durch die größere Verfügbarkeit von Inszenierungen im globalen Theatersaal namens Internet.
Mit einer Übertragung ins Internet hätte man die Möglichkeit rauszufinden, worüber reden denn die Theater in NRW, worüber reden die in Hessen, worüber reden die in Bremen, worüber reden die in Bayern. Das ist total spannend, weil natürlich jedes Theater sein Publikum vor Ort adressiert und da hineinwirkt. Aber man kann dann auch gucken, gibt es Gemeinsamkeiten, gibt es Sachen, die uns ähnlich umtreiben. Und das finde ich dann wiederum extrem spannend für die Entwicklung der Theaterszene.
Eines kann der Livestream im Gegensatz zum Aufführungsdispositiv im barocken Theatersaal oder in der postmodernen, minimalistischen Hipster-Spielstätte nicht übertragen. Die Feedback-Schleife.
Die Feedback-Schleife besagt, dass durch die körperliche Co-Präsenz von Darstellern und Zuschauern das Verhalten aller Beteiligten und damit die Theateraufführung an sich beeinflusst wird.
Tina Lorenz glaubt, dass der Livestream dafür etwas anderes zum Theatererlebnis hinzufügen kann.
Und natürlich brauchen wir die Feedbackschleife eines realen Publikums. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das Internet an sich und nicht nur das Streaming, sondern auch die Interaktionsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, sozusagen, dass mehr Leute über die Inszenierungen was erfahren, außer Trailer und Programmberichte, dass das irgendwie die Möglichkeit bietet, eine neue Ebene auch der Kommunikation und der Feedbackschleife aufzumachen.
Neue Kommunikationsebene, neues Publikum. Also ich habe nach den Complete Works Lust, auch mal die unbekannteren Dramen von Shakespeare zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass der William damals schon mit Plastikbechern auf seinem Schreibtisch gespielt hat.
Und Thibaut und Yannick, kommen Sie das nächste Mal mit mir ins Theater?
Die Frage stand auf dem Zettel. Und dann in dem Moment denken sie sich,
ja, warum? Oh Mann, die labern ja immer noch.
Ja. Ist ja jetzt schon lasch, oder?
Warum haben Sie sie nicht gestellt?
Sie stand auf Ihrem Zettel, Sie haben es danach gezeigt, jetzt im Lied.
Ja, aber das mit den Rollen, das hat mich... Oh mein Gott, haben Sie schon wieder gesehen?
Was?
Los. So, Delle, das soll es gewesen sein für heute. Wir haben die Other Side mal wieder durchgespielt. Credits gehen an die gesamte Mannschaft. An
Moritz Hartmann, aus dem Maschinenraum an Nora Battenberg-Cartwright für die Logistik.
Die Sendung Thibaut.
Die kann man jederzeit nachhören im Internet auf detektor.fm.
Nicht nachlassen. Geben Sie auf sich acht. Lassen Sie es sich gut gehen. Salut, ihr Fraternité. Wir hören uns am 29. August wieder mit Bonuslevels. Und bis dahin gilt ja eine einzige Maxime. Niemals, niemals locker lassen. Ciao.
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay, Entschuldigung. Ist nicht, oder? War nicht live. Okay, also.